Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf. Herzlich willkommen.
Der Mann ist einfach verdammt gut, um es mal so schlicht zu sagen. Was er erzählt, ist sehr wahrhaftig, ist sehr gut geschrieben, ist sehr spannend geschrieben. Und das ist bemerkt worden.
Sagt der stolze Verleger Klaus Schöffling über seinen Autor Miljenko Jergovic. In der Tat wird der kroatisch-bosnische Schriftsteller von den Rezensenten sehr gelobt. Wir gehen mal den Gründen seines Erfolgs besonders in Deutschland nach und stellen natürlich auch seinen jüngsten Roman vor. Als Leierfrau, deren Geseire und Geleiere niemand mehr hören will, klagt Elfriede Jelinek sich selbst an in ihrem neuen Theaterstück Winterreise. Die Kritikerin Sigrid Löffler hat sich davon nicht abschrecken lassen und erzählt gleich mehr zu diesem düsteren Text. Und schließlich resoniert unser Kolumnist Burkhard Spinnen noch über das Unwort des Jahres, alternativlos. Als Argentinien sich im vergangenen Jahr als Gastland der Frankfurter Buchmesse präsentierte, erfuhr man auch hierzulande, dass die Zeit der Diktatur, das Schicksal der Verschwundenen und ihrer zurückgelassenen Kinder immer noch ein großes Thema für die Literatur ist. Auch Felix Bruzzone, die größte Nachwuchshoffnung unter den argentinischen Literaten, hat darüber einen Erzählband geschrieben, wofür er wiederum in Deutschland mit dem Anna-Segers-Preis ausgezeichnet wurde. Der Titel 76 verweist auf das Anfangsjahr der Diktatur. 1976, das ist zugleich Bruzzones Geburtsjahr und das Jahr, in dem seine Eltern verschwanden. Tobias Wenzel hat den Autor in seiner argentinischen Heimat besucht.
Ein Haus mit Garten, 30 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Felix Bruzzone, schlank, kurze Hose, gestreiftes T-Shirt, schwarze Locken, steht am Rand seines Swimmingpools, hat eine Pumpe angeworfen und hält einen Teleskopstiel ins Wasser. Ein dicker blauer Plastikschlauch ist mit dem Stiel verbunden und mündet in die brummende Pumpe.
Jetzt warte ich darauf, dass die Pumpe richtig Saugkraft bekommt. So, jetzt müsste es soweit sein. Funktioniert wie ein Staubsauger, der den Dreck vom Boden des Pools aufnimmt und ihn dann heraussaugt.
Und tatsächlich entstehen dort, wo der Saugkopf am algengrünen Grund entlang gleitet, hellblaue, saubere Streifen. Heute reinigt Felix Bruzzone seinen eigenen Pool, sonst täglich 20 Poolanlagen in der Umgebung. Denn das ist sein Broterwerbsberuf. Der 34-jährige Autor kann nämlich noch nicht vom Schreiben leben, aber er mag die Tätigkeit am Pool.
Bei dieser Arbeit ist mein Kopf frei. Ich muss an nichts denken. Es ist eine freie Arbeit an der freien Luft, frei auch deshalb, weil der Geist ruhig ist.
Ruhig und liebevoll ist Felix Bruzzone auch, wenn ihn sein kleiner Sohn ruft. Der hat Vorrang vor dem Poolreinigen. Auch Mota aus Bruzzones Erzählung Unimog hat ein Reinigungsunternehmen. Und auch er leidet wie Bruzzone unter dem Verschwinden seines Vaters. Die abwesenden Eltern, es ist das traurige Leitmotiv in einem von Bruzzones Romanen und in seinem Erzählband 76. 3 Monate vor seiner Geburt, im Jahr 1976, wird Felix Bruzzones Vater verhaftet. 3 Monate nach seiner Geburt verschwindet seine Mutter, wird ins Militärgelände Campo de Mayo verschleppt. Sind seine Eltern auf dem Gelände betäubt und dann aus Flugzeugen über dem Atlantik ins Meer geworfen worden, wie es das Militärregime mit tausenden anderen Argentiniern gemacht hat? Felix Bruzzone weiß es nicht, aber er versucht es einzuordnen und mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen.
De común lo que quizá haya es la forma de hacer las cosas, ¿no? La metodología.
Gemeinsam war den beiden Regimen vielleicht die Methodologie, die Art, wie sie unbequeme, kritische Menschen vernichtet haben. Aber hier in Argentinien wurden die Taten systematisch verschwiegen. Soweit ich weiß, ist es in Deutschland viel klarer, was damals die Nazis gemacht haben. Aber heute die Geschehnisse hier in Argentinien genau zu verstehen, ist praktisch unmöglich.
Bruzzone wuchs in Buenos Aires bei seiner Großmutter auf. Als er 8 Jahre alt war, erzählte sie ihm vom Verschwinden seiner Eltern. Erst im Jahr 2003 erfuhren Felix Bruzzone und seine Verwandten, dass die Mutter zuletzt vor dem Militärgelände Campo de Mayo gesehen worden war. Da hatten Felix Bruzzone und seine Frau schon damit begonnen, nur 4 Blöcke von der Militäranlage entfernt ein Haus zu bauen. Zufall oder intuitive Annäherung an die eigene Mutter? Irgendetwas habe das schon zu bedeuten, meint Felix Bruzzone. fragt sich, ob gerade die Abwesenheit der Eltern zu einer besonders intensiven Beziehung zu ihnen geführt hat.
Ich hatte ja nie eine Beziehung zu ihnen. Dafür habe ich ein ungewöhnlich mysteriöses Bild von ihnen, das mich zu einer Suche antreibt. Suche nach der Geschichte meiner Eltern und mir. Geschichte, aber keine Beziehung. Die haben wir ja leider nie gehabt. Und das macht mich traurig. Aus Erzählungen weiß ich natürlich etwas über sie. Aber der Alltag, mit ihnen zu essen, zu sprechen, sie etwas zu fragen, das ist eben nicht möglich. So stelle ich mir stattdessen selbst Fragen, die meine Eltern betreffen, um das Bild von ihnen am Leben zu halten.
Das macht er auch in seinen Erzählungen und Romanen. Die sollen nun auch auf Deutsch erscheinen. Denn Felix Brussone gilt als der große Nachwuchsautor seines Landes, auch wenn er das nie von sich selbst behaupten würde. Als er im Oktober erfuhr, dass er in Berlin den Anna-Segers-Preis verdienen bekommt, war er sprachlos.
Ich wusste nicht mal, dass es diesen Preis gibt. Und als ich eine E-Mail bekam, in der man mich fragte, ob ich den Preis annehme, dachte ich, dann nimmt mich jemand auf den Arm. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich irgendeinen Preis von irgendjemand irgendwo auf der Welt bekommen könnte, nicht einmal in meinem eigenen Haus.
Der argentinische Autor Felix Brussone, porträtiert von Tobias Wenzel. Sein Erzählband 76 ist im Bärenberg Verlag erschienen, aus dem Spanischen übersetzt von Markus Jakob. Die Österreicherin Elfriede Jelinek hat zurzeit großen Erfolg im Schauspiel Köln mit ihrer gesellschaftskritischen Trilogie »Das Werk im Bus, ein Sturz«. Oder vielleicht muss man es präzisieren, der Erfolg verdankt sich natürlich auch der Inszenierung von Intendantin Karin Bayer. Denn Jeliniks Stücke sind sozusagen im Rohzustand, wenn sie sie veröffentlicht. Das gilt auch für ihr neuestes »Winterreise«. Immerhin lässt es sich dadurch lesen wie ein Prosatext. Frage an die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, was ist denn das für ein Text?
Ja, es ist eine handlungs- und figurenlose Serie von 8 Prosatexten, Prosalitaneien nach Motiven des Liederzyklus von Franz Schubert und Wilhelm Müller, Die Winterreise. Es ist ein Auftragswerk der Münchner Kammerspiele, wird am 3. Februar in München uraufgeführt, aber man kann diesen Text gleichwohl auch als reinen Lesetext rezipieren und auch mit Gewinn.
Winterreise ist eines der bekanntesten Liederzyklen der Romantik. Jelinek benutzt ihn aber für denkbar unromantische Themen der Zeit. Wie macht sie das? Worum geht's?
Ja, es ist ein Ich, das spricht. In den meisten dieser 8 Monologteile meldet sich das Autorinnen-Ich erkennbar zu Wort. Sie präsentiert sich durchaus nach Motiven der Winterreise als ein Wanderer, ein weiblicher Wanderer, allerdings aus einer anderen Zeitlichkeit, wie es heißt, nicht aus dieser. Diese Wanderin betont die eigene Fremdheit und das eigene Außenseitertum unter den Zeitgenossen. Sie befürchtet, dem eigenen Leben nicht zu genügen, sozusagen in der Schule des Lebens ein Nichtgenügen zu bekommen. Sie reflektiert über das eigene Scheitern. Die Tonlage ist sehr depressiv, eigentlich auch wieder entsprechend der Winterreise, voller Selbstanklagen und Selbstvorwürfe und entspricht daher auch durchaus diesem romantischen Trauer- und Klageton von Schuberts Liederzyklus. Dass ich klag zum Beispiel, ich bin keine von denen, keine von diesen Tüchtigen, ich habe kein Leben gehabt und weiß nicht, wie ich mich verkaufen soll, ich kann nicht leben, aber ich hänge noch an mir. Und das Ich macht sich natürlich auch, wie öfter bei Elfriede Jelineks Texten, Sorgen über die eigene Unbeliebtheit, stilisiert sich ja geradezu zu einer exemplarischen Verhasstheit. Einmal liest man hier, die Leute spüren ungelebtes Leben, sie wittern es wie Tiere, sie mögen einen nicht.
Aber sie klagt natürlich nicht nur sich selbst an oder dieses Ich nicht nur sich selbst, sondern auch gesellschaftliche Zustände.
Ja, auch das tut sie. Gleich von Anfang an wird die Gegenwart thematisiert. Angesprochen werden sehr viele medienbekannte aktuelle Ereignisse, Missstände, Desaster. Zum Beispiel wie in ihrem Vorgängerstück Die Kontrakte des Kaufmanns geht es auch diesmal wieder um Bankenskandale. Namentlich geht es um die kriminellen Machenschaften rund um die österreichische Hypo Alpe Adria Bank. Und Jelinek spitzt diesen Finanzskandal metaphorisch zu. Und zwar im Bild der Hyper Silberbraut. Diese Braut wird reich geschmückt, und zwar geschmückt mit Steueroasen und mit einer Privatstiftung, um den Bräutigam zu täuschen. Und der Brautschleier dient hier zur Verschleierung dieser Machenschaften. Einmal heißt es, man sieht sie erst, wenn sie geheiratet worden ist. Dann wird der Schleier zurückgeschlagen. Doch alles, was drunter war, nämlich das Geld, ist längst weg.
In der Begründung für den Nobelpreis damals hieß es über Jelinek oder ihre Kunst, sie schafft es mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft, die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees zu enthüllen. Gelingt ihr das mit diesem Stück immer noch, auch noch?
Ja, sie bleibt natürlich bei ihren Lieblingsthemen. Was sie in ihren diesen 8 Monologen aufgreift, das sind die wohlbekannten Jelinek'schen Themen. Die werden ein weiteres Mal rekapituliert, also etwa ihr Hass auf den österreichischen Sportchauvinismus, den kennen wir schon aus dem Drama Ein Sportstück. Und das alles in diesem typischen Jelinek'schen Sound. Sie nimmt ja immer Wortbilder und Metaphern wörtlich, sie spielt mit ihnen, sie zersetzt sie, sie dekonstruiert sie, sie verzerrt sie in Karlauern und in Wortspielen. Und dieses Karlauern hat natürlich etwas Zwanghaftes. Geändert hat sich allerdings, finde ich, die Stimmung. Früher waren das der Sarkasmus und ein ingrimmiger Witz, die waren beherrschend. Jetzt hat sich der Ton deutlich depressiv verdüstert zur Klage und zur Selbstanklage. Natürlich wieder passend zur Winterreise.
Niemand wolle mehr ihre alte Leier hören, sagt sie selber in dem Stück. Kann man sie noch hören?
Das ist natürlich selbstkritisch gemeint, andererseits natürlich auch eine hohe, sehr bewusste Selbststilisierung.
Die Kritikerin Sigrid Löffler zu Elfriede Jelineks neuem Text Winterreise. Eigentlich ein Theaterstück, aber auch als Prosatext zu lesen, 128 Seiten lang, erschien bei Rowohlt. Anfang der Woche wurde das Unwort des Jahres gewählt. Eine Aktion, die es mittlerweile seit 20 Jahren gibt und die sensibel machen soll für menschenverachtenden, beschönigenden oder grob unangemessenen öffentlichen Sprachgebrauch. Gewonnen hat der Begriff alternativlos. Kanzlerin Angela Merkel hatte ihn benutzt, um damit die Wirtschaftshilfe für Griechenland zu begründen. Auf den ersten Blick ein harmloser Begriff, aber unser sprachsensibler Kolumnist hat genauer hingeschaut.
Zeitfenster, Unterbrechung, Zielführer, Angedacht, Schnäppchen, Finanzprodukt, Rettungsschau, auf jeden Fall, Einpflegen.
Okay.
Worteschau. Mit Burkhard Spinnen.
Nun kann man natürlich kahlauern. War alternativlos bei der Wahl zum Unwort des Jahres wirklich alternativlos? Beim ersten Hören klingt es doch eher unspektakulär. Wo ist dir das Böse, das Kränkende oder gar Menschenverachtende in der Sprache, das die Jury des Unworts doch immer brandmarken soll? Wenn ich da an Kollateralschaden oder Humankapital denke, Top-Begriffe aus dem Wörterbuch der Volksverdummung, dann erscheint mir alternativlos eher harmlos. Und überhaupt, geht denn das? Ich meine, wenn etwas alternativlos ist, dann kann man das doch sagen. Und wenn es nicht stimmt, wenn es Alternativen gibt, dann hat der Sprecher eben gelogen und kein Unwort benutzt. Sonst könnte man ja auch konkurrenzlos, mittellos, bedenkenlos oder hoffnungslos zum Unwort des Jahres wählen. Ich glaube, man muss sich in diesem Jahr, wenn man das aktuelle Unwort würdigen will, auf einen Gedankengang der Jury einlassen, der ein bisschen komplexer ist. Denn es geht wohl weniger um das Wort selbst, als vielmehr um eine Tendenz seiner Verwendung im politischen Sprechen. Alternativlos ist nicht wie Entsorgungspark oder Rentnerschwemme ein Werkzeug der Verschleierung oder der Diskriminierung, es ist vielmehr Signalwort für eine bestimmte Bewusstseinshaltung. Denn tatsächlich mag es Umstände oder Entscheidungen geben, zu denen es keine sinnvolle Alternative gibt. Aber Alternativen gibt es eigentlich immer. Und zu einer wirklich aufgeklärten und demokratischen Politik sollte es gehören, solche Alternativen auch zu bedenken und zu diskutieren. In einer Demokratie werden Entscheidungen getroffen, meistens bewusst und meistens auf Kosten bestimmter sozialer Gruppen. Daran ist kaum etwas zu ändern, denn niemand kann es allen recht machen. Es gibt ja sogar den Satz, die Demokratie sei die Unterdrückung von Minderheiten. Es ist daher verständlich, dass sich die Entscheidungsträger gerne in die Behauptung flüchten, ihre Entscheidungen seien alternativlos. Da wird dann aus einem Entschluss, der demokratisch durchaus einwandfrei gefällt sein mag, durch die Bezeichnung als alternativlos eine Art Naturgesetz. als sei die Errichtung eines neuen Bahnhofs oder eines Finanzrettungsschirmes so naturgewollt wie der Umstand, dass etwas, wenn ich es loslasse, zu Boden fällt. Ist es aber nicht. In der Politik gibt es immer Alternativen. Und wer sie für sinnlos oder falsch oder gefährlich oder ruinös hält, der sollte das genau so sagen und für seine Überzeugung einstehen. Dann wäre etwas nicht in einem höheren Sinne alternativlos, sondern in einem persönlichen Sinne ganz einfach die beste Wahl. Ich glaube, die Jury hat in diesem Jahr sehr gute Arbeit geleistet. Vorausgesetzt, das neue Unwort des Jahres wird nicht nur als solches zur Kenntnis genommen, sondern eingehend bedacht. Es ist nämlich ein harmloses, kleines Wort, eigentlich eine Unschuld vom Lande, aber es lässt sich leicht vor einen gefährlichen Karren spannen. Von dieser Wahl geht die Aufforderung aus, gerade das unauffällige Alltagssprechen genauer zu betrachten. Denn die großen Sprachskandale sind nicht die lautesten, sondern die, die womöglich keiner bemerkt.
Burkhard Spinnen zum Unwort des Jahres 2010, alternativlos. Sie hören die Bücherwelt der Deutschen Welle, echt alternativlos. Schon seit Buick Rivera, seinem ersten Roman in deutscher Übersetzung, hat der bosnisch-kroatische Autor Miljenko Jergovic hierzulande die Kritiker und Leser auf seiner Seite. Kaum einer beschreibt so drastisch und mit so fulminanter Erzählfreude den Balkan, diese vom Krieg gezeichnete Region, wie er. Das gilt auch für sein neuestes Werk, Freelander, Udo Marquardt.
Carlo Adlum erhält ein Telegramm, das ihn zu einer Testamentseröffnung in seiner Heimatstadt Sarajevo einlädt. Der ehemalige Geschichtslehrer ist seit einiger Zeit Witwer. Er hat wenig zu tun und da es sich um eine vielversprechende Erbschaft zu handeln scheint, macht er sich auf die Reise von Zagreb nach Sarajevo. Bevor er sich in seinen uralten Volvo setzt, besorgt er sich allerdings erst noch eine Pistole. Es herrscht zwar Frieden auf dem Balkan, aber sicher ist sicher, findet Carlo. Und Sarajevo ist ein gefährliches Pflaster. Schließlich hat seine Mutter die Stadt nicht umsonst verlassen, als Carlo noch ein kleiner Junge war. Während er allein im Auto sitzt und seiner Heimatstadt entgegenfährt, reist Carlo auch in der Erinnerung in die Vergangenheit. Da ist seine hübsche Mama Kika, die im Krieg gern mit den italienischen und deutschen Offizieren geflirtet hat. Da ist sein Vater, der verrückt wird, nachdem ihn der Bruder im Streit den Daumen der rechten Hand abgehackt hat. Den Rest seines Lebens verbringt der Vater damit, sich die Finger an der Wand blutig zu kratzen. Wenn Freelander ein Film wäre, dann würde man von einem Roadmovie sprechen. Jergovic benutzt die Reise seines Protagonisten für eine Tour de force durch die Geschichte seiner Heimat. Nicht umsonst ist Carlo Geschichtslehrer. Er erinnert sich, ist aber zugleich in der Lage, seinen persönlichen Erlebnissen einen Platz in der politischen Geografie zu geben. Schlussendlich erzählt Freelander davon, wie sehr die Politik auf der Balkaninsel in das Leben jedes einzelnen Menschen eingegriffen und es bestimmt hat. Das ist urkomisch und todtraurig zugleich. In Bosnien, kurz hinter der kroatischen Grenze, sieht Carlo sich ein Fußballspiel an. Die Geschichte von den 11 Superfußballern, die angeblich aus Brasilien stammen, aber kein Wort Portugiesisch sprechen und lausig Fußball spielen, ist wunderbar komisch. Und doch bleibt von diesem Spiel das traurige Bild einer Bärin in Erinnerung, die zur Pausenbelustigung der Zuschauer furchtbar mit einem Nasenring gequält wird. Unterhaltung, Brutalität, Komik, Trauer, all das liegt auf dem Balkan dicht nebeneinander. Miljenko Jergovic hat seinem Romanhelden Carlo Adlum einige autobiografische Züge gegeben. Wie Carlo wurde Jergovic in Sarajevo geboren und lebt heute in Zagreb. Er arbeitet dort als Schriftsteller, politischer Kolumnist sowie Film- und Literaturkritiker. In seiner Heimat hat er zahlreiche Literaturpreise erhalten. In Deutschland wurde ihm schon 1995 der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück verliehen. Deutsche Kritiker loben ihn als Erzähler, der die Magie einer besonderen Stunde eines Ortes heraufzubeschwören weiß und als sprachgewaltigen Schriftsteller. Zu Recht. Freelander ist das vierte Buch von Miljenko Jergovic, das auf Deutsch erscheint, und es beweist erneut, dass er wirklich ein großer und ein wunderbarer Erzähler ist.
sagt Udo Marquardt. Und da ist er nicht alleine. Ein europäischer Schriftsteller von Weltrang, ein kluger und differenzierter Chronist. Mit solchen Lobeshymnen überschlugen sich bei Miljenko Jergovic von Anfang an die Kritiker. Obwohl in 15 Sprachen übersetzt, scheint der bosnisch-kroatische Autor gerade in Deutschland besonders beliebt zu sein, vermutete jedenfalls mein Kollege Zoran Arbutina und ist diesem Phänomen einmal nachgegangen.
Ein kroatisch-bosnischer Autor wird fast in allen Rezensionen der deutschen Feuilletons einstimmig gelobt. Da fragt man sich natürlich, warum. Für Klaus Schöffling, den deutschen Verleger von Miljenko Jergovic, ist die Erklärung ganz einfach.
Der Mann ist einfach verdammt gut, um es mal so schlicht zu sagen. Was er erzählt, ist sehr wahrhaftig, ist sehr gut geschrieben, ist sehr spannend geschrieben. Da ist ja auch viel Anspruchsvolles dabei und das ist bemerkt worden.
Allein die Tatsache aber, dass Jergovic ein guter Schriftsteller ist, erklärt noch nicht, warum er hierzulande von der Kritik so gefeiert wird, glaubt Dragoslav Dedovic. Denn, so der in Deutschland lebende bosnische Schriftsteller und Literaturkritiker, im südosteuropäischen Raum gäbe es auch andere Autoren, die genauso gut seien. Aber
Jergovic erfüllt die Erwartung von Publikum hier. Er hat relativ klare Bilder. Auf dem Balkan läuft der Hase so und so und so. Dann kommt so eine Reaktion, ach so. Und dieses ach so ist vielleicht außerliterarische Reaktion, aber die hat eine Auswirkung auf Verkauf von diesen Büchern und Wahrnehmung von diesen Büchern.
Ein weiterer wichtiger Grund für Jergovics Beliebtheit, meint Dedovic, sei dessen Distanzierung vom kroatischen Nationalismus. Da sei er von Anfang an sehr deutlich und entschieden gewesen und so gilt er großen Teilen des deutschen Publikums als guter Kroate, zu dem man problemlos stehen kann. Doch die Aufmerksamkeit für den Krieg in ehemaligen Jugoslawien könne nicht allein den Erfolg von Miljenko Jergovic erklären, meint sein Verleger Klaus Schöffling.
Jergovic ist kein Schriftsteller des Balkankrieges. Auch, er hat da gelebt, er lebt da immer noch, er hat das alles miterlebt und schildert das natürlich auch, aber er geht immer weit drüber hinaus und das macht natürlich die Qualität auch von ihm aus.
Seine große Stärke sei dabei seine Sprache, glaubt auch Dedovic.
Seine Texte sind so übersetzbar, dass man nicht viel auf dem Weg von der Sprache zu Sprache verliert. Das ist nicht immer der Fall.
Und das ermöglicht auch den Lesern in anderen Sprachen ein sehr unmittelbares Texterlebnis. Authentizität und literarische Qualität begründen seinen Erfolg in der Gegenwart, was Verleger Klaus Schöffling hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.
Ich gehe so weit zu behaupten, dass wir einen künftigen Nobelpreisträger da mit dem Programm haben. Das wird noch ein paar Jahre dauern, weil er ja noch relativ jung ist, aber lassen Sie ihn mal 60 Jahre alt werden und noch 10 weitere Romane geschrieben haben, dann bin ich guten Mutes.
Klaus Schöffling über den Autor Miljenko Jergovic, dessen jüngster Roman Freeländer sowie auch die Vorgängerbücher im Frankfurter Schöffling Verlag erschienen ist. Literatur verweist gerne auch auf die eigene Bedeutung, auf die Wichtigkeit, ja unter Umständen sogar Lebensnotwendigkeit des Lesens. Ich jedenfalls stoße beim Lesen oder auch beim Hören immer wieder auf solche Stellen. Zuletzt in der Schachnovelle. Das ist Stefan Zweigs berühmtestes und zugleich letztes Werk, bevor er sich 1942 im brasilianischen Exil das Leben nahm. Es spielt zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Hauptfigur Dr. Blatt wurde von der Gestapo verhaftet, in ein Hotelzimmer gesperrt und völliger Isolation ausgesetzt, um ihn dann später mürbe zu machen für die Verhöre. Er hungert geradezu nach etwas zu lesen.
Ein Buch! Die Knie beginnen zu zittern und allein die Vorstellung, dass dort Seiten, Blätter mit gedruckten Zeilen, etwas zum Lesen ist, raubt mir beinahe die Besinnung. Lesen, endlich wieder einmal lesen und dann davon zehren können. Es wiederlesen, den Inhalt auswendig lernen. Eine Beschäftigung, eine Ablenkung. Ich muss dieses Buch haben. Das ist mein einziger Gedanke. Mit einem Mal bin ich hellwach und langsam, Schritt für Schritt, schleiche ich mich näher dorthin, wo der Mantel hängt. Da lässt eine Stimme mich zusammenfahren.
Hey, Sie, Blatt! Was soll das? Er möchte uns gefällig stehen bleiben. Oder ist Ihnen schlecht? Ach, ein Wunder wär's gerade nicht bei der Erhitzenheit.
Schlecht sein. Übelkeit markieren. Ein guter Gedanke, den mir da der Wachmann zuspielt. Ja, ich weiß nicht. Mir ist plötzlich so... Wenn ich mich nur ein wenig da anlehnen kann, es wird bestimmt gleich vorübergehen.
Ja, schon gut. Ich werde noch das zweite Fenster öffnen, wenn es auch nicht viel helfen wird bei der Erhitzenheit.
Während der Mann das Fenster öffnet, fasse ich in die Tasche. Ein Griff, ich hab das Buch.
Und dann die Enttäuschung. Es ist nur ein Buch mit Schachpartien. Immerhin gelingt es ihm damit aber, sein Gehirn zu beschäftigen. Die Schachnovelle von Stefan Zweig gibt es in der Hörspielversion aus dem Jahr 1959 auf einer CD im Hörverlag. Das war die Bücherwelt. Wie immer auch die Empfehlung, unsere Internetseite zu besuchen unter dw-world.de/buch. Ich bin Gabriela Scharf. Machen Sie es gut.